Guten Abend, liebe Gemeinde. Wir wollen uns wieder eine Stunde Zeit nehmen für das Wort Gottes, Bibelstudium betreiben. Wir wollen miteinander beten und all die Anliegen, die euch auf dem Herzen liegen, all die, die wir vor Gott bewegen, wir wollen das jetzt tun, und weil nachher am Ende vergesse ich es. So, dann ist es gut, wenn wir dafür aufstehen und vielleicht betet 1, 2, 3 für die Anliegen, und ich mache den Abschluss. Du hast dich erwiesen durch die Zeiten hindurch als der souveräne Schöpfer, Herr. Du hast dich erwiesen als der, der wahre Arzt ist und auf den wir all unsere Hoffnung setzen und dir vertrauen. Denn du bist mächtig und du allein kannst heilen, du kannst allein Leben schenken. Und so vertrauen wir auch unsere Geschwister dir an, Willi und Eduard und all die, die ich mit Namen nicht kenne, aber all die in ihren Lebenssituationen ringen und kämpfen. Und bewahre sie ganz nah bei dir, stärke sie durch deinen guten Heiligen Geist, rüste sie aus und erfülle ihr Herz mit dieser lebendigen Hoffnung, in den Leiden immer auf dich auszuharren und in den Sorgen, ihre ganzen Sorgen auf dich zu werfen. So wirke das Gute, weil du es vermagst, bitten wir dich. Und ich möchte dich bitten auch für heute Abend. Wir wollen wieder ein Wort öffnen, wir wollen Klarheit darüber haben, was du lehrst, denn das ist keine Spekulation, hier geht es nicht darum, dass jeder seine Meinung darüber sagt, sondern du hast dich offenbart und die gesunde Lehre uns gegeben. Und es gibt eine klare Anweisung, es gibt die klare Offenbarung. Und Jesus Christus, wir sind so darauf angewiesen, dass du uns lehrst und deutlich machst und bestätigst in den Herzen das, was von dir ist und das, was wahr ist. Ich bitte dich darum auch, dass dieses Wunder heute Abend hier geschieht und dass wir ausgerüstet werden durch dein Wort und begreifen, wirklich begreifen, deine Herrlichkeit und die herrliche Berufung deiner Gemeinde. Amen. So, es gibt noch ein paar Plätze. Kommt rein, nehmt Platz. Wir setzen unser Studium fort. Wir sind dabei, uns die Schattenbilder anzuschauen im Alten Testament und beschäftigen uns mit dem Bild des Tempels, das unser Buch Haggai, mit dem sich das Buch Haggai beschäftigt. Und da arbeiten wir eben noch an der Einleitung, dass wir ein klares Verständnis da haben, was bedeutet der Tempel und was geht es. Und so sind wir gestartet im Alten Testament und sind jetzt im Neuen Testament angekommen, um das Bild des, das Verständnis des Tempels zu begreifen, also ein besseres Verständnis zu bekommen. Und im Neuen Testament angekommen haben wir gesehen, dass das, was im Alten Testament verheißen ist, der ganze Tempel, ein Bild und ein Schatten und Vorläufer von dem wahren Tempel ist, das ist Jesus Christus, sein Leib. Und den Tempel, den er, sein Leib, nämlich baut, und das ist die Gemeinde. Wir haben gesehen, dass in der Apostelgeschichte, dass das gewaltig die Erfüllung geschah, als der Heilige Geist kam und Wohnung genommen hat. Und als die Apostel und die Jünger Jesu angefangen haben, das zu lehren, in dieser Art und Weise, angefangen, den Tempel auszulegen, in dieser Art und Weise gesagt haben, was die Bedeutung des Alten Testaments ist, wurden sie verfolgt. Wurden sie gehasst und nicht wenige sind gestorben, den Märtyrertod, für die Art und Weise, wie sie das Alte Testament ausgelegt haben. Stephanus ist, wie gesagt, ein Beispiel, Paulus ist ein Beispiel, und so sind wir letztes Mal gestartet und haben uns angeschaut, was hat Paulus denn anders gelehrt, was hat Paulus denn gesagt, was hat er über das Reich Gottes gesagt, was hat er über den Tempel gesagt, was hat er über das Gesetz gesagt? Wie, in welcher Art und Weise hat er das Alte Testament ausgelegt, sodass die Juden, dass er nationale Israel-Volk, ihn so gehasst hat? Und ich erinnere euch, und das ist sehr wichtig, wenn Paulus in gleicher Art und Weise das Alte Testament ausgelegt hätte, wie er davor auch ausgelegt hat, oder wie er in der gleichen Art und Weise ausgelegt hätte, wie die schriftgelehrten Pharisäer, wie die Juden es verstanden hätten, dann hätte er wohl keine Verfolgung erlitten. Ich hoffe, das ist deutlich geworden. Das heißt, die Art und Weise, das Verständnis des Alten Testaments in der Art und Weise, wie es ausgelegt ist, war so entgegengesetzt dem, was die damaligen Juden verstanden und lehrten. Das hat in diesen Hass eingebracht. Ich halte das für eine sehr wichtige Beobachtung. Denn wenn wir ein Evangelium haben, eine Botschaft haben, die da kein Anstoß ist, eben für die Juden, dann haben wir kein Evangelium. Wenn unsere Lehre in Bezug auf das Reich Gottes, in Bezug auf den Tempel, in Bezug auf das Gesetz genau das gleiche ist wie das Verständnis der schriftgelehrten Pharisäer, dann haben wir kein Evangelium. Dann unterscheiden wir uns nicht viel davon. Bis gar nicht. Wenn das Ärgernis weggeräumt ist, dann haben wir kein Evangelium. Haben wir kein Kreuz. Aber dann haben wir auch keine Erlösung und keine Hoffnung und keinen Anteil am Erbe. Da haben wir gar nichts. Und mit Paulus zu sagen, das sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Dann sind wir irgendwas aufgesessen, was nicht der Wahrheit entspricht. Das wäre tragisch, oder? Ich möchte heute einen Schritt weitergehen. Letzten Mittwoch haben wir uns einen Blick in den Römerbrief verschafft. Ich war heute etwas schockiert. Das waren 4 Punkte letztes Mal. Dann habe ich geguckt, oh Mann, wenn das 4 Punkte, das war die Bibelstunde, was kommt jetzt noch? Wir haben einiges noch, was wir anschauen können und anschauen sollen. Wir haben gesehen letztes Mal, dass in der Art und Weise, wie Paulus über den Juden, über Israel gelehrt hat, es eben den Hass eingebracht hat und dass sein Verständnis vom wahren Israel, sein Verständnis vom Judentum, sein Verständnis vom Volk Gottes ein anderes war, wie das Verständnis der damaligen Juden. Und sein Verständnis ist gewesen, dass Gott, oder sein Verständnis ist immer noch, dass Gott sein Volk durch alle Zeiten hindurch bewahrt. Aber dass dieses Volk nicht ein buchstäblich nationales Volk ist, sondern dass dieses Volk ein geistliches ist. Das sind Kinder der Verheißung, Gläubige. Da sind wahre Juden. Schlag mich nur ganz kurz noch als Erinnerung, Römer Kapitel 2, diesen Text haben wir nicht gelesen. Ich habe ihn zwischendurch suchen wollen, aber aus Zeitgründen es nicht sofort geschafft. Ich reiche euch das kurz nach. Schlag mal Römer Kapitel 2 ab Vers 28 bis 29, das müsste eine gute Zusammenfassung von dem sein, was wir letzten Mittwoch betrachtet haben. Römer Kapitel 2, ab Vers 28 und Vers 29. Paulus sagt, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußere Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der innerlich ist und die Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht in Buchstaben. Seht ihr, schon so früh im Römerbrief sagt Paulus, nicht der ist ein Jude, der einfach nur äußerlich beschnitten ist. Das war ein Zeichen der Zugehörigkeit, das war das Zeichen für die Juden, beschnitten sein. Die Beschneidung ist ein Bild für die Reinheit. Und Paulus sagt, nein. Nicht jeder, der äußerlich beschnitten ist, ist automatisch ein Jude. Sondern der wahre Jude ist ein Kind, der am Herzen beschnitten ist. Und nicht eine Beschneidung, die mit Händen geschieht, sondern eine Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Das heißt, nicht die Reinigung, die mit Händen geschieht, sondern eine Reinigung, die nicht mit Händen geschieht. Und wie geschieht die Reinigung nicht mit Händen? Durch den Geist. Und was reinigt er? Das Herz. Nur nicht diese buchstäbliche Pumpe, sondern die Schaltzentrale des Menschen. Das Denken, das Wollen, das Verstehen, Entscheidung treffen, den Verstand. Das heißt, der ist ein wahrer Jude, der am Herzen gereinigt ist, durch den Heiligen Geist. Liebe Geschwister, ich bin mir sicher, dass euch die Verheißungen aus Hesekiel 36, Jeremia 31 bekannt sind, dass Gott gesagt hat, ich werde einen neuen Bund schließen. Und was ist das Kennzeichen des neuen Bundes? Ich werde meinen Geist in ihr Herz legen. Ich mache ihnen ein neues Herz. Das heißt, ich werde ihr Denken reinigen. Ich werde ihr Verständnis reinigen. Denn mein Volk kommt an Mangel an Verständnis. Weil sie nicht begreifen, wer ich bin, weil sie nicht begreifen, was ich vorhabe, weil sie meinen Ratschluss nicht erkennen, gehen sie in die Irre. Also muss ich sie heiligen und reinigen und ihr ein neues Herz geben, damit sie begreifen, was ich tue und wie ich es tue und warum ich es tue und für wen ich es tue. Paulus lehrte das, dass nicht jeder, der buchstäblich von Abraham abstammt, automatisch ein Kind Gottes ist, automatisch zum Volk Gottes gehört, sondern derjenige, der am Herzen gereinigt ist. Und das durch den Glauben. Das ist die Botschaft des Römerbriefs. Das hat ihm viel Feindschaft eingebracht. Und dann kommt, und das haben wir angeschaut, ich fasse das noch kurz zusammen, und dann kommt dieses herrliche Evangelium, das vorher so in dieser Art und Weise nicht verkündigt, aber das bedeutet nicht, dass es nicht verheißen war, aber es war noch nicht verkündigt, denn Christus war noch nicht gekommen. Dass zu den wahren Juden, zu dem wahren Volk Gottes, nicht nur Juden dazugehören dürfen, sondern auch Heiden. Und die müssen nicht buchstäblich beschnitten werden, sondern sie müssen auch am Herz beschnitten werden. Das ist die Beschneidung. Das ist der Plan Gottes. Und so gehören zu dem wahren Juden, zu dem wahren Volk Gottes, die Menschen aus dem Volk Israel und all die Menschen aus den Nationen. Das ist das wahre Volk Gottes. Das ist die Lehre. Und das ist, ich hoffe, es ist jetzt, dass ihr versteht, warum sie das gehasst haben. Weil das nationale Israel, die Juden haben gesagt, nee, wir sind privilegiert. Gut, eine Zeit lang wird Gott die Nation annehmen, aber dann war die Zeit der Nation und dann kommen wir wieder dran. Dann werden wir wieder privilegiert sein. Ich möchte mit euch einen Schritt weitergehen. Was hat das mit dem Tempel zu tun? Wir gehen vom Römerbrief, kommt der nächste Brief, Korintherbrief. Schlag mir mit dem Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 3 auf. Also Paulus lehrte über das wahre Volk Israel, über das wahre Volk Gottes und er sagt, das wahre Volk Gottes besteht aus Juden und Heiden. Und dieses wahre Volk bestand immer und wird bestehen und wird nie aufhören. Es wird keine Zeit geben, wo Gott sagt, okay, das war's. Dieses Volk wird bestehen in Ewigkeit. Es wird nicht aufhören. Zweitens lehrt er über den Tempel. Und da sagt er, dieser Tempel, der wahre Tempel, den Gott baut, der besteht nicht aus Steinen, nicht aus einem Haus mit Händen gemacht. Er besteht aus lebendigen Steinen. Und diese Steine holt man überall, aus allen Nationen, aus allen Steinbrüchen dieser Welt holt man Steine heran. Nämlich Juden und Heiden. Ich möchte euch das etwas entfalten und zeigen, wie Paulus den Tempel versteht. Und das ist so wichtig. Ich sage euch etwas, um eure Aufmerksamkeit und Neugier etwas zu wecken. In 2. Thessalonicher sagt Paulus, dass der sogenannte Antichrist sich in den Tempel Gottes setzen wird. Ich denke, das ist vielen bekannt, dass es so sein wird. Und wenn man nicht das Verständnis Paulus vom wahren Tempel, wenn man die Lehre des Paulus vom wahren Tempel nicht kennt und nicht versteht, dann kommt man zu einer sehr schiefen Auslegung dieser Stelle. Das heißt, wir müssen verstehen, wie versteht Paulus den Tempel Gottes? Wie legt er aus? Wie versteht er das und was lehrt er da? Damit wir auch an dieser sehr schwierigen Stelle, ist keine einfache Stelle, Klarheit haben. Und darum müssen wir die Lehre von Paulus in Bezug auf den Tempel Gottes verstehen. Ich möchte euch da hineinnehmen, 1. Korinther, Kapitel 3, ganz kurz zum Hintergrund, nur sehr, sehr kurz. Die Gemeinde war eine schwierige Gemeinde. Ich bin dankbar für diese Gemeinde, denn wenn sie nicht gäbe, dann hätten wir nicht in der Bibel all die Schwierigkeiten, sondern wir wüssten nicht, wie wir mit unseren Schwierigkeiten umgehen. So lernen wir an den Korinthern, wie man mit solchen Schwierigkeiten umgeht. Und diese Gemeinde, da gab es Parteiungen, es gab Spaltungen. Die einen haben gesagt, ich bin für den, die anderen haben gesagt, ich bin für den anderen. Der eine hat gesagt, der ist besser, der andere hat gesagt, der ist besser. Und die haben angefangen, einen Personenkult aufzubauen. Der eine war für Paulus, weil er die Gemeinde gegründet hat. Die anderen sagen, ich bin für Apollos, weil er so ein begnadeter Lehrer war. Die anderen sagen, ich bin für Kephas, weil er so ein begnadeter Erzähler war. Der war schließlich auch bei Jesus dabei. Er war einer der Apostel, die mit Jesus gelebt haben. Und so haben angefangen, die Gemeinden ihre persönliche Lieblingslehrer zu suchen. Das ist gefährlich. Das ist Personenkult. Und das ist nicht die Gemeinde. Warum? Weil das die Gemeinde spaltet. Und Paulus, in alles der Weisheit, die Gott ihm gegeben hat, sagt, oh Freunde, überlegt doch mal, was die Gemeinde ist. Wie geht ihr mit der Gemeinde um? Was macht ihr da eigentlich? Und so bekommen wir etwas Wunderbares. Eine herrliche Unterweisung, was die Gemeinde ist. Ich steige Kapitel 3 ab Vers 6 hinein und wir lernen, was sagt Paulus über den Tempel? Was lehrt Paulus über den Tempel? 1. Korinther Kapitel 3 ab Vers 6. Genau, ab Vers 6. Ich lese einfach mal den Abschnitt, dann haben wir es im Ohr und dann möchte ich das erklären. Ich habe gepflanzt, sagt Paulus, Apollos hat aber begossen. Gott aber ist, der das Wachstum gegeben hat. So ist weder der, der da pflanzt, noch etwas, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir. Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Wenn aber jemand auf Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu oder Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbart werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn aber jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand, und jetzt wichtig, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Die Gemeinde. Klarer geht's nicht. Paulus sagt nicht, ja, die Gemeinde ist so ähnlich wie, die Gemeinde ist ein Bild von dem wahren irdischen Tempel in Jerusalem. Paulus sagt, wisst ihr nicht, habt ihr denn nicht verstanden, was eure herrliche Berufung ist? Habt ihr nicht verstanden, was die Gemeinde ist? Er ist der Tempel Gottes und in der Art und Weise, wie man mit dem Tempel umgeht, hat es Konsequenzen. Denn wenn Gott die nicht verschonte, die an einem steinernen Tempel sich versündigt haben und entheiligt haben, wie viel mehr wird er sich mit seinem Zorn und seinem Eifer eifern über die, die den wahren Tempel entheiligen, oder? Paulus lehrt und sagt folgendes, die Gemeinde in Korinth, wer waren das Juden oder Heiden? Und Juden. War nicht nur Juden, gell? Er sagt zu einer Gemeinde in Korinth, Griechenland, ihr seid der Tempel. Ihr seid der Tempel jetzt. Und Gottes Gegenwart ist unter euch. Gott wohnt in und unter euch. Darum bedenkt, wie ihr einander umgeht. Bedenkt, wie ihr mit dem Tempel, was ihr mit dem Tempel macht. Wenn permanent Spaltungen und Parteiungen und Neidereien. Wisst ihr, was Paulus sagt? Kapitel 3, Vers 1. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen, das heißt als zu Kindern, die es noch nicht verstanden haben, was es geht. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, denn feste Speise konntet ihr es noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Das heißt, nicht, dass ihr im Fleisch seid, dann wäre das Katastrophe, weil dann wären sie nicht gerettet, dann wären sie verloren, wenn sie im Fleisch wären. Aber die verhalten sich fleischlich, das heißt nach der fleischlichen Weise. Sie hören mehr auf das Fleisch als auf den Geist. Die lassen sich mehr vom Fleisch leiten als vom Geist leiten. Und was sind die Früchte des Fleisches? Schaut mal, Vers 3 sagt er, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr dann nicht fleischlich? Seid ihr dann nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Man kann das verkaufen, wie man will, aber wo das geschieht, ist Fleischlichkeit. Man kann das sehr geistlich verpacken, sehr fromm verpacken. Paulus sagt, da, wo man so miteinander umgeht, mit dem Tempel, das ist fleischlich, Mensch nach Menschenweise. Und er warnt und sagt, Freunde, pass auf, wie ihr miteinander umgeht. Warum? Ihr seid der Tempel Gottes. Das seid ihr. Ich möchte euch das ein bisschen entfalten und ein bisschen deutlich machen. Schaut mal nochmal in Kapitel 3 ab Vers 6. Paulus macht das sehr interessant. Er sagt, ich habe gepflanzt. Und er gebraucht das Bild von einem Seemann, richtig? So, ein Seemann sät etwas und dann entstehen Pflanzen und Bäume und ein schöner Garten. Und dieser Garten sollte dann viel Frucht bringen, richtig? Er sollte Frucht bringen. Da, wo keine Frucht ist, nutzlos. So, und dann sagt er Folgendes. So ist weder der, der pflanzt, oder ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Das heißt, Paulus hat den ersten Dienst getan, er hat den Samen ausgestreut. Und nachdem der Samen in die Erde gefallen ist und angefangen, Frucht zu bringen, ist dann Apollos gekommen und hat dann als Lehrer begossen. Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass dieser gute Same wächst, wächst, wächst und die Gemeinde Frucht bringt. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt sagt er aber wichtig, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Macht Paulus Wachstum? Macht Apollos Wachstum? Auch nicht. Wer macht Wachstum? Gott. Wer baut die Gemeinde? Wer bestimmt die Größe? Gott. Darum sollten wir uns auf das Richtige ausrichten und das Richtige konzentrieren, auf unseren Job, was unsere Aufgabe ist. Unsere Aufgabe ist nicht, Wachstum zu schaffen. Das ist allein dem Schöpfer vorgesehen. Allein dem Schöpfer. Unsere Aufgabe ist, treu gegenüber dem zu sein oder in dem zu sein, was Gott mir anvertraut. Ob ich sehe oder ob ich begieße oder ob ich beschneide oder ob ich, was auch immer ich da tue. Das ist mein Job, mehr nicht. Und wenn das an zwei ist oder an einem, dann tue ich es an einem oder an zwei. Und sage nicht, oh, aber 100 wären schon schöner. Nächstes Jahr wollen wir 100 werden. Kennt ihr solche Ziele für Gemeinden? In 3 Jahren 300. Wow. Ganz schön geistlich. Als ob wir irgendein Wachstum machen können. Lächerlich. Und jetzt wird es spannend für mich. Ich hoffe für euch auch. Also Paulus sagt Folgendes. Der aber pflanzt oder der begießt sind eins. Die sind nicht zwei. Die sind keine Gegner. Der ist nicht, wer ist besser, wer ist schlechter. Die dienen den Gaben entsprechend. Die sind aber eins in Christus. Die gehören zum gleichen Projekt, zum gleichen Leib, zum gleichen Tempel. Da gibt es keine Wertigkeit. Die gibt es nur in unseren fleischlichen, menschlichen Köpfen. Und jetzt bringt er ein Beispiel. Nicht ein Beispiel, sondern er erklärt jetzt und er zeigt Folgendes. Jetzt schaut mal ab Vers 9. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir, sagt er. Wessen Mitarbeiter ist Paulus und Apollos? Gottes, gell? Wessen nicht? Bitte? Der Korinther. Ist das wichtig? Aber absolut. Ja, das sind unsere Mitarbeiter. Mitarbeiter der Gemeinde. Nein. Und da muss man als Pastor oder als Älteste oder als Leitungsteam immer schön unsere Mitarbeiter motivieren. Jetzt kommt. Macht doch. Nein, nein. Wir dienen. Unser Chef ist Gott. Wir geben ihm Rechenschaft. Wir stehen in seiner Verantwortung. Er ist der Arbeitgeber und auch der Lohngeber übrigens. Gottes Mitarbeiter sind wir. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Gottes Ackerfeld seid? Wessen Ackerfeld? Und welches ein Bau? Gottes, wessen nicht? Paulus und Apollos. Es ist nicht ihre Gemeinde. Es ist nicht ihr Tempel. Kein Anspruch darauf. Wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes, Bau Gottes Ackerfeld. Eine absolut wichtige Grundkenntnis und Perspektive. Da, wo es vergessen wird, wisst ihr, was dann geschieht? Spaltungen, Parteiungen, Neidereien, Fleischlichkeit. Ist meine Gemeinde. Habe ich aufgebaut. Ich hab so viel investiert. Ich habe begossen. Ich hab das gestrichen. Diesen Boden habe ich gelegt. Und jeder kommt ein anderer und legt einen anderen Boden. Dann war es das. wenn wir kein klares Verständnis haben, wem wir dienen und wem die Gemeinde gehört, werden wir nach menschlicher Weise verfahren. Und die Gemeinde verkommt zu einer Firma, zu einem Verein, zu irgendetwas, zu einem Betrieb. Die Gemeinde ist kein Verein, die Gemeinde ist keine Firma, die Gemeinde ist keine Institution dieser Welt, die Gemeinde ist nicht weniger als der Tempel Gottes. Schaut mal Vers 10, Vers 9 nochmal. Denn Gottes Mitarbeiter und Gottes Ackerfeld, denn Gottes Mitarbeiter sind wir, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Paulus sagt jetzt die Gemeinde mit zwei Bildern, Ackerfeld und Bau. Ja, was ist jetzt? Die Gemeinde ist jetzt entweder ein Ackerfeld oder Bau. In Vers 6 bis 9 beschreibt er, dass die Gemeinde wie ein Acker ist, wie ein Garten ist, richtig? Da wird was gesät und begossen und dann wächst etwas. Das ist ein Bild eines Gartens, richtig? Und dann wechselt er das Bild ab Vers 10 und sagt, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Und dann wechselt er das Bild und spricht von einem Grund und einem Baumeister und dann wird gebaut, richtig? Und das ist ein Bild von einem Haus. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Was ist das erste Bild für den Tempel Gottes? Nochmal, ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern. Das ist ein Garten. Der Garten Eden ist das erste Bild für den Tempel. Und Paulus wechselt nicht einfach so hier das Bild und reißt ein paar Dinge auseinander oder bringt etwas zusammen, was nicht zusammengehört. Er redet davon und sagt, die Gemeinde, das erste Bild, wo man mit Gott Gemeinschaft haben konnte, wo man in die Ruhe Gottes eingegangen ist, wo man von all dem Segen Gottes genossen hat, von all den Früchten, da wo es kostbare Steine gab. Schlag mal mit mir, also eine Hand bleibt hier oder ein Lesezeichen, geht mal mit mir in 1. Mose Kapitel 2. 1. Mose Kapitel 2. Ab Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzuschauen und gut zur Nahrung. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und ein Strom ging vom Eden aus, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Der Name des ersten ist Pishon, der fließt um das ganze Land Javila, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es Bedolach-Harz, also wahrscheinlich ein gutes Harz. Und den Schahomstein, den Edelsteine. Und der Name des zweiten Flusses war Gihon. Und der fließt um das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Flusses ist Hiddekel, der fließt gegenüber von Asur. Und der vierte Fluss ist der Fluss Euphrat. Das ist die Beschreibung des Garten Eden. Reich an allerlei Bäume, Frucht ohne Ende, Kostbarkeiten in Fülle und Wasser fließt. Geht mal zurück in 1. Korinther Kapitel 3. Das ist das erste Bild für den Tempel Gottes. Und Gott nimmt den Menschen und bringt und sagt, lebe mit mir, diene mir in diesem Tempel. Das ist die Berufung des Menschen. Paulus spricht und verwendet für den Tempel, für die Gemeinde, sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Garten seid? Was hat Gott gemacht in diesem Garten? Da heißt es, er wandelte in der Kühle des Abends. Das heißt, er war gegenwärtig, er wandelte unter den Menschen. Das ist das Bild. Das hat was mit Gemeinschaft zu tun. Gott war gegenwärtig. Paulus gebraucht dieses Bild und sagt, wisst ihr nicht, dass ihr eigentlich der wahre Garten Eden seid? Wisst ihr nicht, dass ihr der wahre Garten seid? Und dann wechselt er das Bild, nämlich nach dem Garten Eden kam das zweite Bild, das war dann, der Tempel war nicht mein Garten, sondern ein Gebäude. Und dann sagt er, lesen wir Vers 10, nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber, der darauf baut, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Schaut zu, wie ihr den Tempel baut. Es wurde ein Grund gelegt und es ist absolut klar, was für eine. Und jetzt stehen wir in der Verantwortung, wie wir darauf bauen. Was bauen wir für ein Gebäude? Mit was für Materialien bauen wir dieses Haus? Ist es ein irdisches Haus? Dann brauchen wir irdische Materialien. Ist es ein himmlisches Haus? Dann brauchen wir himmlische Materialien. Ist es ein menschliches Haus? Ist es ein heiliges Haus? Ja oder nein? Dementsprechend müssen wir Werkzeuge nehmen, oder? Müssen wir Materialien gebrauchen? Und darum sagt Paulus und Vers 11 und sagt, denn einen anderen kann niemand legen, als der schon gelegt ist. Und das ist wer? Jesus Christus. Jesus Christus ist der Grund von was? Von dem wahren Tempel. Wisst ihr, wie dieser Grund noch anders bezeichnet wird in der Bibel? Der Grund, Stein. Oder Eckstein. Jesus Christus ist der Grundstein. Er ist das Fundament. Er ist der Stein, an dem das ganze Haus ausgerichtet wird. Er gibt die Größe vor, die Breite, die Länge, die Höhe, die Materialien, die Wesensart. Er ist das Urbild. Er ist der den Schatten abgeworfen hat. Er ist der wahre Tempel. Und auf ihm wird jetzt gebaut. Auf ihm wird jetzt gebaut. Und Paulus sagt, ich habe den Job bekommen, den Auftrag, diesen Grund zu legen. Und keinen anderen Grund. Es gibt keinen anderen Grund mehr. Es gibt dann später nicht doch nochmal einen irdischen Grund. Es gibt dann nicht später doch noch einen Grund aus dem Gesetz. Es gibt keinen einen anderen Grund. Und wehe, wie ihr darauf baut, sagt er. Dann wird das Feuer erproben, ob das echt ist oder nicht. Das ist eine ernste Angelegenheit, oder? Freunde, ich betone das, dann, wenn wir das Buch Hagai lesen, und wir werden es tun, ich verspreche es euch, werden wir sehen, da wird uns auch gesagt, wer darf mitarbeiten und nicht, oder? Ob das heilig ist oder nicht. Mit was für einer Herzenshaltung da gebaut werden soll oder nicht. Was für Materialien gebraucht werden sollen oder nicht. All das finden wir in unserem Buch Hagai. So, Paulus sagt, achtet darauf, bedenkt, euch muss absolut klar sein, was für eine Grundlage ist. Dementsprechend muss man darauf bauen. Und jetzt sagt er Folgendes. Ich denke, ihr kennt das. Wenn aber jemand aufgrund Gold, Silber, kostbare Steine oder Holz, Heu und Stroh baut. So, jetzt sagt er, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr baut mit etwas, was wie kostbare Steine sind, wie Gold und Silber und Edelsteine oder aus Holz, Heu und Stroh. Das heißt, etwas, was im Bild vergänglich verbrennt und das andere, was durch Feuer verbrennt? Nein, sondern geläutert und herrlich wird, zu der eigentlichen Bestimmung kommt. Schlacke wird abgetan und dann, oder? Ich habe mir einige Bibelstellen aufgeschrieben, aber aus Zeitgründen werden wir jetzt nicht alle nachschlagen. Ich werde euch einfach fragen, ich bin mir sicher, ihr kennt das, wer das gerne nachschlagen möchte, kann das gerne tun. Wer hat das nämlich schon gemacht? Als wir uns angeschaut haben, wie die Stiftshütte gebaut worden ist, was hat das Volk alles dem Mose gebracht? Oh, da war ja so Gold und Silber und wertvolle Stoffe, richtig? Und wertvolle Materialien. Und was hat David gesammelt und was hat das Volk David und beziehungsweise Salomo dann gebracht? Gold und Edelsteine und Diamanten. Richtig? Das haben sie damals gemacht, richtig? Und schaut mal, wenn Paulus sagt, er spricht wieder, wisst ihr nicht, dass ihr jetzt der wahre Tempel seid? Und jetzt sagt, und dieser wahre Tempel muss genauso aus Materialien gebaut werden, die wertvoll sind, die kostbar sind, die echt sind, die durchs Feuer nicht verbrennen. Was ist das Feuer? Freunde, das Feuer ist nicht ein Tor, in dem so Feuerflammen, so wie der Waschstraße. Kennt ihr eine Waschstraße? Da kommt halt Wasser und da kommt halt Feuer. Und dann kommen wir so ins Endgericht, manche sagen, das ist das Preisgericht, ich sehe das hier nicht. Das heißt, am Ende vom Plan Gottes mit den Nationen, dann, wenn Jesus uns holt, dann reiten wir sozusagen auf so einen Wagen und dann sind ganz alle unsere Taten dann drauf. Und Holz und alles, was wir gemacht haben. Und dann reiten wir da durch und dann gibt es voll den Feuerwerfer und dann wird er das, was nicht echt ist, verbrennen und das Echte bleibt dann übrig. Und das wird dann unser Lohn sein. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Das ist nicht das, was Paulus hier sagt. Er sagt Folgendes. Das Haus. Achtet darauf, wie ihr das Haus baut. Ob ihr das Haus mit echten Steinen baut oder mit unechten Steinen. Und wisst ihr was? Der Tag des Feuers wird zeigen, ob es echt ist oder nicht. Und was ist das Feuer? Für was steht das Feuer in der Bibel? Gericht, Läuterung. Aber wisst ihr was? Hier ist nicht jetzt der Tag des Endgerichts. Auch der wird kommen. Aber da wird man nicht geläutert durchs Feuer, sondern kommt man ins Feuer. Ins Ewige, wenn man nicht echt ist. Hier geht es darum, dass wenn der Tempel gebaut wird und Materialien, ja, hauptsächlich die Gemeinde wächst. Wenn in den Leib, in den Bau unechte Steine eingefügt sind, dann wird Bedrängnis kommen und schwierige Tage kommen. Krankheiten, Verfolgungen. Und dann wird sich zeigen, ob es echt ist oder nicht. Da wird zeigen, ob es entschlackt ist und man sich als echt erweist oder man sich daran stößt und sagt, will ich nie wieder zu tun haben. Die Bibel spricht, dass das Gericht Gottes am Haus Gottes anfängt, richtig? Das ist das Läuterungsgericht. Und die Bibel spricht davon, dass in der Endzeit ein großer Abfall stattfindet. Weil dieses Läuterungsgericht, dieses Feuer offenbaren wird, wer denkt und nur gedacht hat, dass ein Christ ist und wer ein wahrer Christ ist. Das heißt, wer kostbar, wer aus einem kostbaren Material ist oder nicht. Paulus spricht und sagt, die Gemeinde Gottes ist der Tempel Gottes und er wird aufgebaut. Er wird aufgebaut mit kostbaren Steinen. Und liebe Freunde, sind das buchstäbliche Steine? Das sind himmlische Steine. Aber das heißt, wenn wir von Gold und Silber und Edelsteinen sprechen, dann hat das etwas mit kostbar zu tun. Das sind keine buchstäblichen Steine. Wir kommen dazu noch, aber nur so viel. In Offenbarung 21 wird das neue Jerusalem bestimmt, die neue Stadt. Habt ihr bestimmt schon gelesen. Und aus was wird sie gebaut sein? Gold und Edelsteine. Und ich verstehe nicht, warum manche meinen, es wird buchstäblich aus Steinen und Gold und Edelsteinen sein und Diamanten. Ich weiß nicht. Wir werden dann in so einer Stadt leben, gell? Wahrscheinlich alle immer mit Poliertüchern, weil unangefasst. Freunde, ich weiß nicht, also ich freue mich nicht auf so eine Stadt. Nein, 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 das geht nicht um buchstäbliche Steine. Hier geht es auch nicht um buchstäbliche Gold, Silber und Ton. Das ist nicht, wenn wir dieses Haus mit unserem Geld bauen. Wer sind die Steine? Menschen, warum sind sie kostbar? Weil sie kostbar erkauft worden sind durch das teure Blut Jesu. Und sie werden jetzt gereinigt und geheiligt. Das sind lebendige Steine. Petrus sagt, kommen wir auch noch dazu, lasst euch auferbauen als lebendige Steine, zu einem geistlichen Haus Gottes. Das sind lebendige Steine. Das sind kostbare Steine. Die Steine, die buchstäblichen Edelsteine aus dem Garten Eden, die buchstäblichen Steine aus der Stiftshütte, die buchstäblichen Edelsteine aus dem Tempel, das sind Bilder und Schatten, damit deutlich wird, es muss kostbar sein. Es muss rein sein. Es muss wertvoll sein. Darum spricht die Offenbarung aus der Gemeinde von den sieben goldenen Leuchtern. Und diesem Gold, warum? Sind wir Gold? Weil wir kostbar sind. Paulus sagt, wir müssen, auf, wir müssen begreifen, wir sind der wahre Tempel. Gebaut aus wertvollen Materialien. Wir müssen schauen und zuschauen, wie wir darauf bauen. Vers 16 nochmal. Wisst ihr nicht, das ist eine rhetorische Frage, eigentlich muss das die Gemeinde wissen, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Liebe Geschwister, gibt es eine Unklarheit? Gibt es eine andere Möglichkeit? Paulus sagt nicht, ihr seid wie ein Tempel, ihr seid der Tempel. Die Gemeinde ist der wahre Tempel Gottes. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und er seid ihr. Erster Korinther Kapitel 6. Es hat Auswirkungen, es hat Konsequenzen. Je klarer das Verständnis, was wir sind, nämlich der wahre Tempel, je deutlicher und klarer das Verständnis oder die Lehre des Alten Testaments, wo wir sehen, wie man am Tempel dienen sollte, was am Tempel getan und nicht getan, wer da hinein darf, wer darf da nicht hinein, umso klarer wird unser Verständnis von der Gemeinde sein. Wenn wir da die Schatten und Bilder richtig verstehen, dann haben wir absolute Anweisung, Klarheit für uns als Gemeinde, welche Berufung wir haben. Aber wenn wir sagen, ja, das ist alles für Israel, das gilt uns nicht mehr, das war, dann kein Wunder, dass wir nicht wissen, was die Gemeinde ist. Schaut mal Kapitel 6 ab Vers 12. Paulus schreibt, ich lese vor. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird sowohl diesen als auch jenen zunichte machen. Der Leib aber ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn. Und der Herr ist für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Auf keinen Fall. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure einhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Flieht der Unzucht. Jede Sündin, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Und jetzt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Paulus sagt, wenn wir verstanden haben, dass wir jetzt der Tempel des Heiligen Geistes sind, dass wir jetzt der Tempel Gottes sind, der wahre Tempel, dann können wir doch nicht mit dem Tempel machen, was wir wollen. Und wenn wir, jeder Einzelne, ein Teil von diesem Tempel sind, ein lebendiger Stein, kann ich doch nicht mit diesem Teil vom Tempel machen und huren damit. Dann, was verunreinige ich damit? Den Tempel. Er sagt, überlegt doch, wer ihr jetzt nun seid. Ihr seid ein Teil von dem wahren Tempel Gottes. In der Art und Weise, was ihr mit eurem Leib macht, macht ihr mit dem Tempel. In 1. Korinther 11 sagt Paulus, dass wer den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt, er wird gerichtet werden. Aber nicht zu Verdammnis, sondern wer gerichtet wird, wird gezüchtigt werden. Richtig? Warum? Damit er nicht verloren gehe. Das heißt, wer den Leib Christi nicht richtig beurteilt, und was ist der Leib Christi? Die Gemeinde, was ist die Gemeinde? Der Tempel Gottes. Wer mit dem Tempel Gottes verunreinigt, das heißt bewusst in Sünde lebt, bewusst die Gemeinde spaltet, bewusst gegen den Leib arbeitet, wisst ihr, mit wem er es zu tun bekommt? Mit Jesus selbst, denn er wird sein Tempel heiligen und er wird reinigen, damit wir nicht verloren gehen. Ihm ist es nicht gleichgültig, wie man mit dem Tempel Gottes umgeht. Und liebe Geschwister, ich werde nicht müde, es zu sagen, So einiges, was in unserem Leben passiert, ist nicht eine Katastrophe, sondern Heiligung und Reinigung. Wo wir aber denken, oh, Gott hat uns verlassen. Nein, die er liebt, die züchtigt er. Würden wir nur die Augen auftun und Buße tun und unsere Sünden bekennen, dann würde Gott verherrlicht werden dadurch. Dann würden wir Gott Recht geben, dass er uns zu Recht heiligt und dass er uns zu Recht reinigt. Weil wir schuldig sind und Sünder sind und er ist gerecht. Aber weil wir unsere Sünden nicht bekennen, weil wir hadern, weil wir es nicht annehmen, dann stellen wir Gott als einen Übeltäter dar. Als einen Gott, der uns egal, als ob er uns wie ihm egal sind. Als ob er willkürlich ist. Und als ob er nicht gerecht handelt. Das ist nicht Verherrlichung. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Sein Leib. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Und aus diesem Grund muss uns absolut klar sein, wie wir damit umgehen. Jesus Christus ist der Eckstein. Ich werde im Epheserbrief, wenn wir in den Epheserbrief kommen, werde ich darüber mit euch noch etwas intensiver nachdenken. Was bedeutet der Eckstein? Was ist dieser Grundstein? Aber ich heute möchte ich mit euch einfach die Korintherbriefe anschauen. Geht mit mir in 2. Korinther. Erstmal Kapitel 1, Vers 20. Wenn ich jetzt vom 1. Korinther in 2. Korintherbrief gehe, ich hoffe, ich frage nochmal, könnt ihr mir da folgen, könnt ihr das sehen, was Paulus sagt, der wahre Tempel ist die Gemeinde. Wir haben im Römerbrief gelesen, dass die Gemeinde besteht aus Juden und Heiden. Versteht ihr, warum die Juden den Paulus gehasst haben? Warum die Stephanus gesteinigt haben und gesagt haben, er lehrt gegen die heilige Stätte, er lehrt gegen den Tempel, er lehrt gegen diesen heiligen Ort. Weil Paulus sagt, das ist nicht der wahre Tempel, das ist nicht die heilige Stätte, das ist nicht der wahre heilige Ort, sondern die Gemeinde. Was machst du dir an? Gott wohnt da nicht, er wandert dort nicht, er ist da nicht gegenwärtig. Er ist gegenwärtig, er hat Wohnung genommen wo? In den Herzen der Gemeinde, in den Gläubigen. Das hat sie auf die Palme gebracht. In 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 20, schaut mal, was da steht. Ich finde diesen Vers Wahnsinn. 2. Korinther, vielen Dank. Das heißt, du hörst mich noch gut, das ist gut. Ja. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb durch ihn auch das Amen, so sei es. So viele Verheißungen es auch gibt, das heißt, so viele Verheißungen Gottes gegeben hat. Wo hat Gott Verheißungen gegeben? Hier, oder? Ja, aber was gilt nun der Gemeinde, was gilt Israel, was gilt uns nicht? Welche Verheißung dürfen wir für uns in Anspruch nehmen? In Christus dürfen wir welche in Anspruch nehmen? Alle, denn all die Verheißungen, die es gibt, die Gott ausgesprochen hat, jemals, erfüllen sich in einem, in Jesus Christus. Außerhalb von Jesus gibt es keine Verheißungen. Es gibt außerhalb von Jesus keine Erfüllung. Versteht ihr, warum ich das so dringlich sage? Denn wenn man meint, dass die Gemeinde in Jesus ist und dann ist die Zeit der Gemeinde vorbei und dann gibt es die Erfüllung der alten Verheißung buchstäblich für Israel, dann sagt man, es gibt Verheißungen für die Gemeinde und es gibt in Christus und es gibt Verheißungen außerhalb von Christus auf Grundlage des Gesetzes. Nur in Christus. Denn in ihm ist das Ja und in ihm ist das So sei es. Das ist die stärkste Bejahung im Griechischen, das Amen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Außerhalb von Christus kein Segen Gottes, keine Verheißung Gottes, kein Erbe, kein Anteil, kein Leben, keine Hoffnung. außerhalb von Christus gibt es nicht. Wer auf dem Weg des Gesetzes und somit auf dem Weg des Opfers und des Bundes und des Irdischen versucht, von Gott Segen zu empfangen, der ist verflucht. Er hat keinen Segen. Es gibt, das heißt, das ganze Alte Testament, all die Verheißungen, die erfüllen sich in Christus. Und was ist die Gemeinde? Der Leib von Christus. Wem gelten all die Verheißungen? Der Gemeinde. Müssten wir also dann anfangen zu trennen und sagen, ja, das gilt uns nicht, das gilt, das ist die Gemeinde, das ist Israel? Macht das Sinn, liebe Geschwister, macht das Sinn? Mir nicht. Es ist nicht einfach eine Theorie gegen die andere. Es ist, hier steht, hier geht es um die Herrlichkeit des Christus. Hier geht es um die Allgenügsamkeit des Christus. Hier geht es um das Zentrum der ganzen Geschichte und des ganzen Heilshandeln Gottes, um Christus. Entweder in ihm oder gar nicht. Und nicht wenige, die Jesus lieben, merken nicht, wie sehr sie ihn verunehren, indem sie das leugnen. Weil sie sagen, es reicht nicht. Jesus plus. 2. Korinther, Kapitel 6, ab Vers 11. 11. Paulus ringt um die Korinther. Er fleht um die Korinther. Er liebt sie, wie wahrscheinlich kaum eine Gemeinde. Und kaum eine Gemeinde hat ihm so viel Mühe gemacht wie die Korinther. Und er schreibt und sagt, ab Vers 11, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet. Das heißt, er hat geredet, geredet, verkündigt, verkündigt, gedient, gedient, gedient. Was haben sie mit ihm gemacht? Rausgeschmissen. Die haben ihn rausgejagt, weil sie auf Irrlehrer gehört haben. Das hat ihm sehr, sehr wehgetan. Zwischen dem 1. und 2. Korintherbrief schrieb er schon einen Brief, das ist der Tränenbrief, und schrieb seine Sorge und sein Schmerz. Das hat ihn so weit getroffen, bis in die Depression hinein. Könnt ihr euch vorstellen, dass Apostel Paulus nicht evangelisiert hatte, wenn ihm eine Tür sich geöffnet hat? Kann man sich das vorstellen? Nach dem Bild, was wir von ihm kennen, undenkbar. Aber wisst ihr was? Nachdem Korinther ihn rausgeschmissen haben, hat sich ihnen eine Tür geöffnet und er ging in die hinein, weil er war so betrübt. Er konnte nicht mal evangelisieren. Es hat ihn so getroffen. All das kann man im 2. Korintherbrief nachlesen. Das schreibt er. Aber so schreibt er und sagt, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet. Ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden. Ihr seid nicht beengt in uns, sondern ihr seid beengt in euren eigenen Herzen. Das heißt, wir sind für euch weit. Wir haben uns euch geöffnet. Wir haben für euch gedient. Wir haben unser Herzen für euch geöffnet. Was habt ihr gemacht? Ihr habt euch verschlossen vor uns. Ihr habt euch selbst die Türen zugemacht. Und er ringt um sie. Und Vers 13. Als Gegenleistung aber, ich rede wie zu den Kindern, immer wieder, wie zu den Kindern. Werdet auch ihr weit, das heißt, öffnet euch. Öffnet euch. Verschließt euer Herzen nicht. Verschließt nicht. Vers 14. Geht nicht unter fremden Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft, Licht und Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus und Belial, das ist eine andere Bezeichnung für Teufel. Das heißt der Ruchlose. Gibt es eine Verbindung? Kann Jesus und der Teufel gleich eine gemeinsame Sache machen? Sagen, komm, für das Werk, komm, das machen wir gleich, gemeinsam. Dann sind wir stark. Das ist undenkbar, richtig? Also, welche Verbindung Licht und Finstern, welche Übereinstimmung Christus und Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Das ist das gleiche Verhältnis. Wie geht das? Wie kann ein Teil vom Leib Christi, ein Teil von dem heiligen Tempel, Anteil haben an etwas Unheiligem? Wie geht das? Vers 16. Und welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Merkt ihr das? Wir sind der Tempel. Paulus sagt, wir sind der Tempel Gottes. Und darum, wenn wir der Tempel Gottes sind, sind wir heilig, kostbar, wertvoll. Kann man in den Tempel Gottes, konnte man da irgendwas alles reinschleppen? Konnte in den Tempel Gottes ein Ungläubiger hinein? Ein Unreiner hinein? Merkt ihr, welche Auswirkungen es hat auf unser Verständnis von Gemeinde, wenn wir begreifen, wer wir sind? Dann ist es nicht mehr, ja, ist halt deine Meinung. Aber bei uns macht das halt man anders. Unsere Regel halt so. Denn wessen Gemeinde ist das? Wessen Tempel? Wessen Ackerfeld? Gottes. Und wer den Tempel verdirbt, den verdirbt Gott. Liebe Geschwister, das Zeugnis Korintherbriefe, wir sind noch nicht weit. Ich denke, ist eindeutig. Der wahre Tempel Gottes ist die Gemeinde. Das heißt, das, was im Alten Testament als Bilder und Schatten Gottes Gegenwart ist da. Gott wohnt, hat Gemeinschaft. Es ist der Ort der Ruhe. Es ist der Ort des Friedens. Es ist der Ort der Versöhnung. Es ist der Ort des Einsseins. Das ist der Tempel. Das Bild des Alten Testaments ist ein Schatten und ein Bild des zukünftigen, des wahren Tempels. Liebe Geschwister, lasst mich ein, zwei Sachen noch sagen und dann mache ich Schluss. Ich will es kurz noch zu Ende lesen, denn sonst bin ich zu Hause traurig, weil ich es nicht zu Ende gelesen habe. Schaut mal Vers 16 nochmal. Und welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Und Gottes, wie Gott gesagt hat, schaut mal, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein. Liebe Geschwister, wisst ihr, wo das steht? Auch in der Offenbarung, das ist gut. Aber es steht noch, wer hat es zuerst gesagt? Johannes in der Offenbarung oder Hesekiel, der Prophet im Alten Testament? Und Mose im dritten Buch Mose. Im Alten Testament verheißt Gott, wenn ihr jetzt nachlesen wollt, ich sage euch die Stellen, liest nach, die Zeit reicht uns jetzt nicht, das vorzulesen. 3. Mose, Kapitel 26, Abvers 11. Hesekiel, Kapitel 11, 19, Abvers 19 und Hesekiel, Kapitel 36 bis 37. Lies das nach und ihr werdet sehen, dass Gott sagt, und ich werde einen neuen Bund schließen. Mit dem Volk? Mit wem? Israel. Und ich werde in ihrer Mitte wohnen. Ich will unter ihnen wohnen, unter ihnen wandeln. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Zu wem spricht Gott das? Ah ja, das ist die Verheißung für Israel, gell? Für uns nicht. Wir haben Anteil an Israel in Christus. Somit gilt für die Verheißung für wen? Auch für uns. Denn von wem redet da Gott? Von welchem Tempel? Wo wandelt Gott? In die Gemeinde. Von was redet Mose? Von was redet Hesekiel? Von der Gemeinde. Nur die Juden sahen das nicht. Und Gott sagt, mein Volk kommt am Mangel an. Weil sie es nicht begriffen haben, was Gott vorhat. Und warteten buchstäblich und warten immer noch buchstäblich. Und sah nicht, als Gott mitten unter ihnen wandelte. In Menschgestalt und sehen immer noch nicht, dass Gott jetzt unter ihnen wandelt. Im Geist. Und warten immer noch auf buchstäblich. Das ist eine Tragödie. Wir bereiten uns auf Weihnachten vor und die Katastrophe von Weihnachten, als Gott Mensch wurde, erkannte sein Volk nicht, dass er da war, gell? Für mich wiederholt sich die Geschichte. Die Tragödie ist die, dass die meisten, die meinen, Christ zu sein, das heißt den Namen Jesu Christi haben, nicht erkennen, was er tut. Weil sie eine falsche Vorstellung von dem haben, was er tut. So wie die sich auf das Irdische, Sichtbare konzentriert haben, so konzentrieren sich heute genauso auf das Irdische und Sichtbare und begreifen nicht, dass mein Reich ist nicht von dieser und das Irdische, das Himmlische nicht erben kann. Aber sie alle hoffen, alle setzen ihre Hoffnung irgendwie auf das Irdische, auf das Fleischliche, auf das Begrenzte und nicht Ewige. Vers 17. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne sein und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Seht ihr, der Grund, warum wir nichts Unheiliges anrühren sollen, ist, weil wir jetzt der heilige Tempel sind. Das hat Gott im Alten Testament verheißen. Und Paulus zitiert und sagt zu den Korinthern, und die Korinther sind nochmal wo? Sitzen wo? In Griechenland, richtig? Und sagt zu denen, das ist die Verheißung. Schaut mal, 7 Vers 1. Ich komme zum Schluss. 7 Vers 1. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches. Ja, da diese Verheißung Israel gilt, wollen wir halt auch versuchen. Nein, wer hat diese Verheißung? Da wir, die Korinther, genau haben die gleiche Verheißung. Es ist unsere Verheißung, denn in ihm ist das Ja und das Amen. In Christus haben wir Anteil am Volk Israel, an den wahren Gläubigen, die am Herzen beschnitten sind. In Christus haben wir Anteil an den Bündnissen. In Christus haben wir Anteil an den Verheißungen. Wir sind hineingepropft worden in das wahre Israel. Gibt es eine bessere Botschaft? Das ist Wahnsinn. Wir sind Mitgenossen. Das klingt schon fast kommunistisch. Wir haben Anteil an dem Haus Gottes. Wir dürfen da hinein. Nein, wir dürfen da nicht nur hinein. Wir sind ein Teil davon. Das ist doch unglaublich. Also in dem Sinne herrlich unglaublich. Schon glaublich, aber so halt unglaublich. Ihr versteht, was ich meine. Nicht in der bösen Art und Weise nicht glauben. Oh, das ist Wahnsinn. Ich möchte so schließen für heute. Nächstes Mal gehen wir in Galater, in den Epheserbrief und dann in Thessalonicher. Und dann müssen wir noch kurz Hebräer und dann müssen wir Offenbarung. Und dann gehen wir in Haggai. Dann geht's los. Dann geht's los. Aber ich bin mir sicher, Freunde, wirklich. Wenn wir dann in Haggai gehen, wird ihr sagen, Willi, wir wissen ja schon alles. Weil wir haben ja das schon alles überall gesehen und gehört. Das ist jetzt klar. Nicht wenige werfen mir vor oder solchen Brüdern, die in dieser Art und Weise die Schrift auslegen, dass man das allegorisch alles auslegt, dass man alles vergeistlicht. Man muss aber wörtlich und Buchstaben nehmen, richtig? Wird vorgenommen. Darf ich mich ganz kurz rechtfertigen? Nicht, dass ich meine, dass ich das müsse, nur zum Verständnis halber. Allegorie bedeutet, dass man gibt einen Text und man sagt, dieser Text, der Autor hat es geschrieben, aber er wusste nicht, was er da schreibt und das hat 7 verschiedene Bedeutungen. Der gleiche Text kann das und das und das und das bedeuten. Das ist allegorisch. Das lehre ich nicht. Ich sage, als David, als Hosea, als Hesekiel, jeder, der geschrieben hat, wusste, was er geschrieben hat. Und er hat die Bedeutung aufgeschrieben, die er meinte. Nur wir verstehen sie nicht, die Juden verstanden sie nicht. Die wahre Bedeutung. Und die wahre Bedeutung ist folgendes. Die haben das Eigentliche geschaut. Das Himmlische geschaut, liebe Geschwister. Und das Himmlische ist das Eigentliche. Es ist das Geistliche, richtig? Gibt jemand ein Zeugnis. Ist das Echte das Geistliche oder nicht? Richtig. Wird das Geistliche auch das Ewige sein? Also das Wahre ist was? Aber man sagt die ganze Zeit, oh, du vergeistlichst alles. Ja, und ist das so schlecht? Ja, aber es ist ja das Geistliche, um was es geht. Denn Fleisch und Blut werden es nicht erben. Darum müssen wir vom Geist wiedergeboren werden. Ja, aber oh, alles vergeistlich. Hallo? Wenn Mose das im Himmel geschaut hat, das eigentliche Geistliche, und das gebaut hat, das Irdische, was ist das Eigentliche und was ist das Bildliche? Das eine ist das geistliche, himmlische. Und was ist das irdische? Das ist ja das bildliche. Versteht ihr? Das heißt, das irdische ist das bildliche. Nicht, es ist das eigentliche und ich mache Bilder. Versteht ihr das? Das irdische ist das bildliche. Wenn man mir vorwirft, du vergeist dich als verbildlichen und so. Nein, nein, nein. Das irdische ist das bildliche, das ist nicht das eigentliche. Das eigentliche ist das himmlische, das geistliche. Darum sagt Jesus, ich bin der wahre, der eigentliche Gute. Ich bin der wahre Tempel, der eigentliche. Das heißt, alles andere ist nicht der wahre, nicht das echte, nicht das eigentliche. Ich möchte euch immer und immer wieder ermutigen und immer wieder ermahnen, aber in diesem liebevollen Art und Weise, nicht so von oben herab. Verlasst nicht das Eigentliche. Kehrt nicht zurück zu Schatten und Bildern. Wenn das Wahre gekommen ist, brauchen wir noch irgendwas anderes? Wenn das Wahre da ist, dann brauchen wir doch nichts anderes. So. Ich ende so. Oh ja, ich ende wirklich so. Aber das Gute ist, immer im Bibelwort enden. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzt zur Rechten Gottes. Was suchen wir? Was droben ist. Und nicht was? Okay. Ich möchte beten. So wollen wir das suchen, wir wollen das ersehnen, wir warten darauf, bis all diese Herrlichkeit offenbart wird und die Kinder Gottes offenbart werden in der Herrlichkeit, in der sie wirklich sind, dass es deutlich und sichtbar wird, wenn der wahre Tempel, wenn die wahre Stadt, wenn die Gemeinde, die Braut vom Himmel herkommt als eine herrlich geschmückte Braut und das sichtbar wird, was für ein großes Werk du getan hast, was für ein Bau du gebaut hast. Und wie wunderbar, kostbar und herrlich dieser Bau ist. Wir sehnen uns danach, zu der Verherrlichung der Kinder Gottes. Und wir preisen dich darüber, Jesus Christus, über die hohe Berufung der Gemeinde. Und mein Gebet ist für uns als Gemeinde, nicht nur vor Ort, sondern für deinen ganzen Leib. Jesus Christus, schenke uns den Geist der Weisheit in der Offenbarung deiner selbst, damit wir erkennen, was die Hoffnung unserer Berufung ist. Und was die Herrlichkeit des Erbes ist und was die überragende Größe deiner Kraft in uns, den Glauben ist. Mach uns deutlich, Jesus Christus, was du wirkst. Ich bitte dich darum, damit wir ein Leben leben, das dich verherrlicht. Damit wir nicht gleichziehen am Joch mit der Finsternis und mit der Unreinheit, mit Unheiligkeit, sondern damit wir uns absondern, weil wir wissen, wer wir sind. Dein heiliger Tempel. Ich flehe dich an. Wirke das in unseren Herzen. Schenke durch deinen Geist diese Reinigung des Herzens. Schenke, Herr, schenke das. Das wollen wir vollbringen. Ich flehe dich an. Amen.